Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
26. Mai 1873. Heute vor 150 Jahren wurde der norwegische Karikaturist Olav Gulbrandsson geboren. Ein Beitrag von Carola Zinner.
Er hat sich selbst gerne als Seehund dargestellt, wahlweise auch als Katze. Der muskulöse Körper, gekrönt von einem glatten, runden Kopf. Schräge Augen, große Nasenlöcher, dazu dieser selbstzufriedene Gesichtsausdruck. Olav Gulbrandsson bespöttelte das eigene Aussehen in seinen Zeichnungen genauso gerne und treffend wie das seiner Mitmenschen.
Am meisten freut mich zu sehen, dass er wirklich Humor hat. Und zwar den allerbesten, der tief sitzt und sich mit seiner sonnenwarmen Heiterkeit gibt.
Schwärmte Ludwig Thoma, einer der vielen namhaften Kollegen, mit denen Gulbrandsson beim Münchner Simplicissimus zusammenarbeitete. Der Verleger Albert Langen hatte den jungen Illustrator 1902 nach Bayern geholt, nachdem er in einer norwegischen Zeitschrift seine Arbeiten gesehen hatte.
Bietet mir eine feste Fixung, so und so und so. Warum soll ich das nicht tun? Das kostet mir doch nichts. Und ich meine, ich werde natürlich sofort wieder heimgeschickt. Und ich bin da endlich mal in diese südliche Stadt München, Palmen und alles Mögliche.
In Sachen Palmen erwies sich München für den jungen Norweger zwar als Enttäuschung, dafür floss jedoch hier das gute Bier in Strömen und der Weg in die Berge war kurz. Beim Simplicissimus allerdings, dem angesehensten politischen Satiremagazin Europas, wusste man zunächst nur wenig anzufangen mit dem schweigsamen Koloss und seinen Hinterwäldlermanieren.
Ja, ich habe bloß gewartet drauf, wann schicken Sie mich wieder heim, weil das ging natürlich am Anfang gar nicht.
Was haben Sie sich nur dabei gedacht, schreiben die Redakteure an Langen. Schade um das Geld. Die Antwort:
Wartet nur ab.
Und tatsächlich, schon bald sind ganz andere Töne zu hören.
Olaf ist ein Wunderkind, dem man den Nickel eines Witzes in die Hand drückt und er macht daraus das Goldstück einer genialen Zeichnung.
Die regelmäßigen Treffen des Simplicissimus-Teams sind wahre Feuerwerke an Humor und Kreativität. Gulbrandsson genießt das Umfeld, vor allem, wenn er statt an Illustrationen zu den Texten anderer an eigenem arbeiten darf. Wie etwa an seinen großen Porträtserien. Immer weiter hat sich sein Stil mittlerweile verfeinert. Jeder der wenigen, festen und gleichzeitig zarten Striche sitzt genau am richtigen Platz. Die Bilder erinnern an japanische Tuschezeichnungen in ihrer minimalistischen Eleganz. Was das persönliche Auftreten angeht, zeigt sich der Künstler weniger zart beseitet. So führt er etwa gerne vor, dass er mit seinem muskulösen Hintern Nüsse knacken kann und spaziert bei schönem Wetter auch mal nackt durch die Gegend. Er geht keiner Rauferei aus dem Wege und wirft auch Freunden schon mal Stühle hinterher, um seiner Meinung Nachdruck zu verleihen. An der Universität, seit 1929 ist er Professor an der Münchner Kunstakademie, beschwert sich einer der Studenten, von denen er sich duzen lässt, über Olaf.
Er unterrichtet nicht, er grunzt bloß.
Zum Image des kraftstrotzenden nordischen Naturburschen passt auch das Zuhause, in dem Gulbrandsson ab 1929 zusammen mit seiner dritten Frau, der um fast 30 Jahre jüngeren Dagny, lebt. Der Schererhof ist ein uraltes Anwesen, hoch über dem Tegernsee, umgeben von Blumenwiesen und einem sensationellen Bergpanorama. All das findet sich ab jetzt in den Bildern wieder. Im Mittelpunkt er, ein glücklicher Buddha mit hochgestreckten Armen. In politischer Hinsicht allerdings ist die Zeit alles andere als paradiesisch. Gulbrandsson entzieht sich auf seine Art und reist zurück in die Vergangenheit. Es war einmal, lautet der Titel des damals entstandenen Buches, mit dem der am 26. Mai 1873 in Christiana, dem heutigen Oslo, geborene Sohn eines Buchdruckers in einer genialen Mischung aus Text und Bild von seiner Jugend erzählt. Wie es dann nach der Ankunft in München weiterging, erfährt die Leserschaft erst 1954, als der 81-Jährige mit »Und so weiter« die Fortsetzung der Geschichte veröffentlicht. Allerdings, oder sollte man sagen natürlich, unter konsequenter Weglassung dessen, was bis heute das Bild dieses einzigartigen Künstlers trübt, nämlich seines, gelinde gesagt, wenig kritischen Umgangs mit den Nationalsozialisten. Er habe sich halt nie wirklich für Politik interessiert, verteidigte ihn Dagny später. Es ging ihm immer nur ums Zeichnen. Er selbst sah keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Er war eben einfach der, der er war.